Der Vier-Augen-Podcast.
Herzlich willkommen zu Folge 17 von unserem Unter-Vier-Augen-Podcast. Wieder mit dabei Johannes und natürlich
Marius.
Ja, Marius, schön, dass du auch wieder natürlich mit dabei bist hier bei unserem Podcast. Freut mich immer, wenn wir zusammenkommen und über diesmal sogar zu teilen zumindest was sehr Aktuelles sprechen, nämlich im August, am 14. August 25, also für alle, die den Podcast vielleicht später hören, man weiß ja nie, kommt ein Film ins Kino, wo ich schon eigentlich gedacht hätte, da würde nie ein zweiter Teil oder Nachfolgefilm im Endeffekt ins Kino kommen. Die Rede vom Film, um den es im Kino dann gehen wird, ist von Das Kanu des Manitou. Und wir haben den Film natürlich noch nicht gesehen. Aber schade. Wir wollen uns den Film natürlich vielleicht anschauen. Das werden wir dann mal gucken. Aber wir haben uns mal den Vorgänger, also den wirklich ja sehr bekannten und einen, ich glaube, ist sogar der erfolgreichste deutsche Film in zur damaligen Zeit zumindest gewesen.
Zur damaligen Zeit,
angeschaut, ja. Nämlich Der Schuh des Manitou. Der ist von 2001 und die Idee war hier bei uns beiden einfach, wenn jetzt schon da wirklich nach ja fast 25 Jahren ein Nachfolger ins Kino kommt, dann ist doch jetzt die allerbeste Gelegenheit, sich wirklich den Schuh des Manitou von 2001 nochmal anzuschauen. Habe ich doch so richtig rübergebracht, Marius, oder?
Genau, ja. Also wie gesagt, jetzt wenn ihr den Podcast Zeit danach erscheinen hört, wenig später nach der Veröffentlichung am 14. August startet Das Kanu des Manitou und wir haben jetzt Schuh des Manitou nochmal angeguckt. Nach langer Zeit wieder mal. Ich habe den damals auch im Kino gesehen, ziemlich gleich nach Kinostart. Der Kinostart war am 19. Juli 2001 und ich glaube, ich habe den damals in der Woche danach im Kino gesehen und ja, war damals ziemlich begeistert. Jetzt ist natürlich die Frage, wie gut ist so ein Film nach fast einem Vierteljahrhundert gealtert?
Genau, also die Frage haben wir uns ja auch schon bei einem unserer letzten Podcasts, nämlich mit Die nackte Kanone ja gestellt. Da war ja prinzipiell auch die gleiche Frage, kann ich mir den Film noch genauso anschauen, wie das zum damaligen Zeitpunkt war? Macht er vor allem auch noch so viel Spaß wie damals? Und genau das werden wir dann, denke ich, heute auch beantworten. Ich habe hier übrigens, Marius, mal die Liste aufgemacht. Also von den deutschen Produktionen ist der immer noch wirklich der erfolgreichste deutsche Film. Der hatte 11,7 Millionen Kinobesucher. Also das ist natürlich schon ein Wahnsinn, ne, wenn man sich das mal so überlegt. Ja, und auf Platz 2 kommt dann Traumschiff Surprise Periode 1, was ja auch ein Bulli-Film ist, mit 9,1 Millionen. Also die sind schon ganz, ganz weit vorne. Und der Schuh des Manitou eben ist der einzige, der auch bei den Millionenzahlen zweistellig ist. Also demnach haben wir hier, glaube ich, schon was sehr, sehr Hochkarätiges auf jeden Fall heute in unserer Folge.
Ja, ich muss kurz widersprechen. Otto, der Film von 1985, hat damals noch West- und DDR, Ostdeutschland, insgesamt 14 Millionen Zuschauer in die Kinos gelockt und ist deswegen der erfolgreichste deutsche Film.
Also, okay, dann wenn man es zusammennimmt, ja, stimmt es dann ja wahrscheinlich, genau. Ja.
Genau, also das nur so als kleiner kleines Nerdwissen am Rande. Das ist auch einer der Filme, die ich damals, als der im Fernsehen kam und ich weiß nicht, ungefähr 6, 7 war, mich an manchen Stellen auch sehr gelacht habe. Das nur so am Rande, genau. Also es geht heute um Der Schuh des Manitou und nicht den Schmuh des Winnetou.
Wäre auch ein interessanter Film. Was ja im Film schon kommt, wie sie so auf so einer Schatzkarte da, also ja, das ist nicht das Haus vom Nikolaus, ne, ja, sondern Der Schuh des Manitou. Ne?
Genau.
Also nur, dass wir das klarstellen. Ja.
Genau, und das ist ein Film von Michael Bulli Herbig. Den kennen die nicht ganz Jungen, vielleicht etwas Älteren, vor allem von seiner Comedy-Show auf ProSieben, die Bulli-Parade, wo er gemeinsam mit Christian Tramitz und Rick Cavanian eben verschiedene Sketche gemacht hat. Und eine dieser Sketche in dieser Show war eben eine Winnetou-Parodie. Aus den anderen Sketchreihen hat er dann eben Traumschiff Surprise später noch gemacht und Lissi und der wilde Kaiser, eine Sissi-Parodie. Und das war so, es war der zweite Film als Regisseur von Michael Bulli Herbig. Vorher hat er einen Film über Erkan und Stefan gemacht. Und ja, der Film ist eben vor 24 Jahren in die Kinos gekommen und wie wir es gerade gesagt haben, ein beispielloser Kinoerfolg. Und wir waren damals auch im Kino. Ich, wie gesagt, sehr zeitnah nach Kinostart. Wie sah es bei dir aus? Hast du den da auch damals direkt gesehen oder erst später oder?
Ich habe ihn damals auch im Kino gesehen, aber ich kann dir jetzt gar nicht mal sagen, ob das direkt gleich am Anfang oder erst nach ein paar Wochen irgendwie war. Aber ich habe ihn auf jeden Fall damals direkt im Kino gesehen und dann auch noch mal, vielleicht 2-3 Jahre später, so auf einem klassischen DVD-Abend, noch mal mit Freunden zusammen. Und dann tatsächlich seitdem nicht mehr. Also das heißt, das war jetzt die dritte Sichtung, an die ich mich dann erinnern kann. Und demnach ist der Abstand zwischen Sichtung 2 und Sichtung 3 schon sehr, sehr lang gewesen, ja.
Ja, nee, bei mir war es jetzt auch so, ich habe den dann, denke ich mal, auch noch so zweimal die Jahre danach im Fernsehen gesehen. Da gab es ja dann auch, ich glaube, im Jahr später gab es dann noch die Extra-Large-Fassung, quasi so eine Art Director's Cut, wo es dann einen 7-minütigen Prolog über die Jugend und Kindheit der zwei Hauptfiguren unter anderem geht. Und dann halt, wie gesagt, ein paar Mal im Fernsehen, aber ich würde jetzt auch mal sagen, seit annähernd 20 Jahren nicht mehr, also ja.
Mhm. Ja, na, du hast ja erwähnt vorhin, dass vor allem diejenigen Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht so in unserem Alter oder auch vielleicht noch ein bisschen älter sind, den Bulli Herbig vor allem von der Bulli-Parade da auf ProSieben kennen, die ja viele noch immer so im Hinterkopf haben, wenn es um den Bulli Herbig geht. Aber das Interessante ist ja, dass das Ding eigentlich nur knappe 5 Jahre aktiv war. Also das ist gar nichts, was jetzt wie zum Beispiel, keine Ahnung, Harald Schmidt Show oder irgendwelche Geschichten über mehrere Jahrzehnte verteilt zumindest lief, sondern es lief nur wirklich 5 Jahre lang und wohl am Anfang ja gar nicht so erfolgreich. Also ich habe da auch noch mal ein bisschen nachrecherchiert. Das war eine Sendung, wo ProSieben, wenn es um Wiederholungen geht zum Beispiel, heute eher so die letzten Staffeln oder die letzten Teile zeigt, quasi in dem Bereich nach dann der Schuh des Manitou und gar nicht mehr die Sachen davor, wo das Ganze teilweise noch einen ganz anderen Stil hatte. Und eine Anmerkung noch, wir hatten Bulli ja hier im Podcast auch schon, ich muss es jetzt einfach wieder, ne? Also Stefan und Bulli gegen irgend so ein Schnulli, ja? Also Bulli Herbig, den gibt's noch natürlich, der macht aber halt heute auch sehr viele andere Sachen, taucht im ZDF zum Beispiel regelmäßig bei der Quiz-Champion auf, wo er dann quasi der Quiz-Experte für Film und Fernsehen ist und eben auch ab und an mal in einer anderen Show, wobei man ihn da gar nicht so häufig sieht, aber in der ersten Sendung von diesem Stefan und Bulli gegen irgend so einen Schnulli, wo wir ja auch schon drüber geredet haben und ich auch damals gesagt habe, eigentlich sehr enttäuschende Neuauflage, was da passiert ist. Aber in dieser Sendung kamen damals schon ein paar Kinoschnipsel von dem neuen Film, der jetzt dann ins Kino kommt. Also die waren bewusst auch so eingestreut, so nach dem Motto, Bulli ist da, dann darf der jetzt mal ein bisschen Werbung für seinen Film machen. Und ich hatte dann in der Sendung durchaus auch den Eindruck, dass Bulli eigentlich nur deswegen da war. Ja, also das ganze Zeug mit Raab war ihm, glaube ich, relativ egal. Aber er wollte einfach natürlich für seinen neuen Film da auch ein bisschen Werbung machen. Und das Lustige war, diese Schnipsel, also du denkst ja dann, naja, wenn so ein Filmschnipsel eingespielt wird, es wären so 20 Sekunden irgendein durchgängiger Gag oder irgendwas sein. Nein, das waren immer so 3-4 Sekunden. Also einfach irgend so ein Bild mal reingeworfen.
Viel mehr war nicht fertig.
Ja, und ja, zum damaligen Zeitpunkt natürlich, so wird es gewesen sein, aber das waren einfach wirklich ganz kurze Sequenzen, Schnipsel, die eigentlich quasi alles hätten darstellen können und du konntest natürlich in keinster Weise begutachten, ob da jetzt ein würdiger Nachfolger von der Schuh des Manitou auch wirklich kommt.
Kannst du ja nicht mal nach einem 2-3-minütigen Trailer, weil wenn der Trailer irgendwie einen Film völlig falsch bewirbt, was ja immer wieder passiert, dann wirst du vielleicht im Kino positiv oder negativ überrascht. Also es kann auch immer alles ein bisschen ganz anders sein. Es ist ja oft so, das merke ich, wenn ich ab und zu mal ins Blockbuster-Kino gehe, die Trailer sind ja wirklich fast identisch geschnitten vom Aufbau her und so weiter und so fort. Aber gut, das nur am Rande. Es ist interessant übrigens, dass mit Stefan Raab und Bulli zwei ehemalige absolute Pro7-Ikonen jetzt dann da irgendwie bei RTL rumhampeln. Das einzige Streaming-Abo, wo man aktuell den Schuh des Manitou übrigens gucken kann, ist eben nicht bei Join von Pro7, sondern bei RTL Plus. Aber das nur so am Rande.
Ja, also das scheint ein bisschen Richtung RTL zu gehen, das stimmt. Also es ist zum Beispiel auch so, dass er jetzt bei Das Kanu des Manitou, RTL auch an der Produktion beteiligt war. Also Das heißt, die scheinen sich dann direkt den Film für die, früher war das ja ein Highlight, ne, für die TV-Erstausstrahlung gesichert zu haben und vielleicht auch für Streaming, das könnte natürlich auch sein.
Ja. Das ist gut möglich. Letzte Bulli-Parade, es gab ja Bulli-Parade, der Film 2017, das war ja eine Co-Produktion mit Amazon, den gibt es bei Amazon Prime, glaube ich, exklusiv als Stream, wenn mich nicht alles täuscht. Aber gut, wir haben jetzt genug über das andere. Jetzt reden wir nochmal über den Schuh des Manitou. Soll ich mal versuchen, die Handlung ein bisschen zusammenzufassen?
Genau, dann umreiß es mal, um was es geht. Ja.
Also im wilden Westen, Apache, der Häuptlingssohn der Apachen und Ranger, Ranger sind seit einer schicksalhaften Begegnung Blutsbrüder und reiten gemeinsam durch die Gegend, erleben zusammen Abenteuer. An sich wollte Apache für seinen Stamm ein Stammlokal erwerben und da hat er sich dann mit so einem merkwürdigen Immobilienmakler und seinen Leuten da getroffen, um diesen Kauf zu finanzieren. Dieses Stammlokals hat er sich Geld von dem Indianerstamm der Shoshonen, von deren Häuptling Lustiger Lurch, ausgeliehen. Das geht aber alles irgendwie schief. Der Immobilienmakler entpuppt sich als der Gangster Santa Maria, der den auch anwesenden Sohn vom Shoshonen-Häuptling, den falschen Hasen, falscher Hase heißt der Sohn, der den umbringt und den das Geld abnimmt und der Saloon ist einfach nur eine Bruchbude, die gleich umfällt. Also kein Stammlokal, kein Geld und noch Ärger mit den Shoshonen haben die beiden, weil der Sohn des Shoshonen-Häuptlings leider erschossen wurde. So, dann merkt aber irgendwie Apache, ja, da war doch mal was, wir hatten doch mal so einen Schatz und da haben wir doch die Karte irgendwie geteilt und er überlegt sich halt, wir haben dann die ganzen Teile der Karte, dann fällt ihm ein, er hat ja einen schwulen Zwillingsbruder, nämlich Winnetouch. Der hat einen Teil der Karte, dann seine Jugendliebe, die Uschi, hat einen Teil der Karte und dann noch sein alter griechischer Freund, der Dimitri, ein Tavernenbesitzer hat den weiteren Teil der Karte. Also nur ist es dann eben so, dass Santa Maria, der Bösewicht und seine Mannen bekommen dann natürlich auch Wind von diesem Schatz und versuchen den dann auch zu finden und nehmen dann unsere Helden, also sprich Apache, Ranger, Winnetouch und auch die Uschi dann teilweise als Geiseln und sie müssen sich da irgendwie befreien und versuchen, dass dieser Schatz nicht in falsche Hände gerät und nebenbei werden sie eben auch noch von den Shoshonen verfolgt, die vor lauter Wut und weil sie gerade keinen Kriegsball zur Verfügung haben, dann stattdessen einfach mal den Klappstuhl ausgegraben haben.
Der sogar als Rauchzeichen am Himmel steht,
was echt super ist. Genau. Das ist jetzt so grob die Handlung. Das Ganze ist natürlich vor allem, ist es eine Parodie auf Karl-May-Filme und Western allgemein, aber vor allem Karl-May-Filme. Der Apache ist natürlich Winnetou, Ranger ist natürlich Old Shatterhand oder eine von den anderen Winnetous, sag jetzt mal Sidekicks, Old Surehand oder so. Also quasi so eine Art Abenteurer im Wilden Westen. Und das parodiert eben Karl May Geschichten, aber vor allem die Karl May Verfilmung der 1960er mit Pierre Brice als Winnetou und Lex Barker als Old Shatterhand und das werden eben verschiedene Elemente dieser Filme, aber auch so klassischer Western und aber auch so ein bisschen so Italo-Western werden da gekonnt durch den Kakao gezogen. Passenderweise wurde auch da gedreht, wo die meisten Italo-Western entstanden sind, nämlich in Südspanien in der Nähe von Almeria, wo wirklich eher wüstenähnliche Verhältnisse herrschen, auch schon länger, jetzt nicht auch gerade nur wegen der Klimakrise, wo bei uns auch dann teilweise die Gegend verödet wegen Dürre, aber da wurde dann der Film gedreht und also die Außendrehs fanden in der Nähe von Almería in der spanischen Wüste statt und wie gesagt, das ist so eine kombinierte Hommage und Parodie an auf Karl-May-Filme und Western, vor allem aber auch Italo-Western.
Ja, und man erkennt ja bei den Namen auch schon relativ viel immer drin. Also da kann man auch in die verschiedensten Richtungen gehen. Vom Halbblut Apanachi, was es ja bei Winnetou zum Beispiel gibt. An den Film kann ich mich auch noch so dunkel erinnern. Und natürlich, wer an die Schauspielerriege von klassischen Winnetou-Filmen denkt, der denkt auch an Uschi Glas zum Beispiel. Ja. Natürlich heißt jetzt hier die Verehrte auch dann Uschi. Ja, also ein ist natürlich Halbblut. Wunderbar. Ja, ist natürlich echt wunderbar. Also da steckt wahnsinnig viel drin und es lohnt sich allein schon mal deswegen, allein die ganzen Namen und was da vorkommt, zu recherchieren. Also zum Beispiel bei Wikipedia gibt es einen langen Eintrag zu dem Film drin und ich wäre jetzt von mir aus nicht drauf gekommen, zum Beispiel, dass der Ranger in Anlehnung an den Darsteller Stuart Granger
von Old Shatterhand
könnte. Ja, weil den hatte ich so gar nicht mehr im Blick. Man hat immer eher Old Shatterhand im Blick.
Ja,
aber es gab ja wirklich mal den Old Shatterhand auch.
Ja.
Und also den hatte ich gar nicht mehr so im Sinn. Aber also da hat sich auf jeden Fall, das kann man durchaus so sagen, jemand ziemlich viele Gedanken vorher gemacht, bis er das dann auch auf die Leinwand gebracht hat. Definitiv.
Ja, also es ist sehr, sehr hintersinnig und zitatereich. Richtet sich natürlich dann aber überwiegend an jetzt Leute in unserem Alter, die 60er-Jahre-Winnetou-Filme im Fernsehen gesehen haben oder an noch Ältere, die 60er-Jahre-Winnetou-Filme in ihrer Kindheit im Kino oder dann später auch im Fernsehen gesehen haben. Also jüngere Zuschauer und ganz junge, die vielleicht beim Kinostart noch nicht geboren waren damals, die werden sich da vielleicht diesbezüglich ein bisschen schwer tun. Also es ist schon so ein bisschen so, würde ich sagen, die Hauptzielgruppe, die Fans der Karl-May-Verfilmungen und auch vielleicht die Fans der Italo-Western, die eben diese Filme und vielleicht sogar ein bisschen die Bücher von Karl May kennen. Karl May taucht ja auch als Nebenfigur in diesem Film auf.
Ja,
was auch ein schöner Meta-Moment ist, wenn er dann
wie er da an der Bar sitzt.
Ja, im Vollsuff und dann irgendwie so, ich schreibe ein Buch über euch und dann fällt er irgendwie um. Also,
es ist wirklich so, dass wir ja eigentlich schon die Generation nach den ganzen Winnetou-Filmen sind. Aber ich glaube, wir haben die auch noch irgendwie trotzdem ziemlich präsent. Und die liefen in unserer Kindheit und Jugend eigentlich ständig im Fernsehen rauf und runter. ARD und ZDF, Wochenende, keine Ahnung. Weiß jetzt nicht, ob Weihnachten, Feiertage, bestimmt auch.
Ja, aber ist das nicht immer noch so? Aber die
liefen eigentlich ständig. Und mittlerweile ist es, glaube ich, ein bisschen weniger. Oder vor allem nochmal zu den Hauptsendezeiten. Also früher kamen die dann ja wirklich auch noch zu wirklich prominenten Sendezeiten. Und ich habe, glaube ich, von diesen Winnetou-Filmen so gut wie alle irgendwann mal gesehen. Und wir hatten eine ganze Reihe an VHS-Kassetten im Schrank stehen, wo die wirklich auch aufgenommen waren aus dem Fernsehen, wo man sich die chronologisch hätte anschauen können. Und die Generation unserer Eltern war ja auch diejenige, die die Filme damals im Kino dann auch gesehen hat. Und zum Beispiel Pierre Brice damals als Winnetou, der hing bei den jungen Mädchen aus der Bravo ausgeschnitten im Schrank an der Wand, wie auch immer. Also das war damals so eine richtige Kultfigur und auch eine begehrenswerte Figur in dem Sinn. Und Old Shatterhand natürlich auch, ja, so als der Cowboy.
Der Pierre Brice hat, glaube ich, mehrmals mehrmals den Bravo Otto, also den Preis der Bravo, gewonnen. Also das waren damals die Superstars der damaligen Zeit. Was ja ganz interessant war, jetzt zum Beispiel auch Lex Barker, der den Old Shatterhand gespielt hat, ein amerikanischer Schauspieler, der war jetzt, glaube ich, in seiner Heimat gar nicht mal so populär. Also das
richtig, ja.
Und es ist aber auch irgendwie, ich finde es auch irgendwie so, jetzt gerade bei Figur des Ranger, der Christian Tramitz, der ist einfach perfekt dafür geeignet, wie er aussieht. Also das ist irgendwie, das passt einfach. Und auch der Bully, der die Doppelrolle Abahachi und Winnetouch beide spielt, ist irgendwie, das passt irgendwie. Vor allem, weil das ja im Endeffekt Winnetou, Karl May und so weiter sind ja alles so edle Figuren, wo immer die immer zwar manchmal ein bisschen Probleme haben und aber die Konflikte immer lösen, am Schluss ist immer alles gut und was weiß ich, und die sind so die zu denen andere so hinaufschauen, das sind Vorbilder, und aber Hachi und Ranger sind halt irgendwie zwei, jetzt nicht so komplett unfähig, aber sind halt doch irgendwie zwei so hemdsärmelige Trottel, die sich zwischenzeitlich dann immer selber zerstreiten, und ist auch so lustig, die Szene, wo es dann die Blutsbruderschaft, wie die passiert, da geht es geht alles ein bisschen schief am Anfang und kommt ein bisschen anders, als man jetzt gedacht hätte. Und ja, das also ist einfach auch.
Es erinnert in Teilen schon wirklich auch so mit dieser Schusseligkeit und Dingen, die da passieren, auch doch wieder an die nackte Kanone. Ich habe es vorhin mal erwähnt. Ja, es ist also so irgendwie so gedanklich, ist da auf jeden Fall eine Verbindung da. Also ich musste. Als ich den Film jetzt wieder gesehen habe, ich konnte mich im Nachhinein noch an die Szene erinnern. Und wenn man da ein paar Worte zu sagt, ist es noch nicht zu viel verraten für die, die es auch mal anschauen wollen. Es gibt eine Szene, die so wirklich der komplette Slapstick ist. Also wie sie am Ende halt auf der Suche nach dem Schatz sind und dann da in die Höhle im Endeffekt reingehen und Abba Hachi quasi sich dann mit den anderen zerstreitet und was weiß ich, und dann wie wild da reinstürmt. Er tritt in hunderte von Mausefallen, er rennt sich hier an, er rennt sich dort an, ja, es passiert das und jenes. Die Szene erinnert eigentlich fast 1:1 an die Szene in der nackten Kanone, Frank Drebin im Büro von dem windigen Geschäftsmann, der alles einfach platt macht und zerstört. Und ich musste mich echt noch mal so wegschmeißen, als ich diese Szene jetzt wieder gesehen habe.
Wobei nackte Kanone auch die Szene am Anfang, wo der Nordberg da quasi da recherchiert und auf dieses Schiff kommt und angeschossen wird und dann auch irgendwie in alles reinfliegt und reintritt und reinlangt, was da zufällig gerade...
Die Bärenfalle.
Also diese Art von Humor ist natürlich nackte Kanone, also ZAZ-Trio, aber auch ein bisschen so, würde ich jetzt auch mal so sagen, auch ein bisschen Mel Brooks, aber ZAZ auch gerade so diese absurde Dialogwitz, der da zwischendurch, ich könnte dich zu meiner Frau nehmen, was soll ich denn bei deiner Frau, solche Sachen, das ist einfach, das ist einfach so, also es ist da schon im Stile der Parodien, die jetzt auch nicht so komplett niveaulos und dämlich sind, sondern da auch ein bisschen einen absurden Humor und irgendwie einfach herrlich sind. Also das ist, es gibt zwischendurch natürlich ab und zu mal schon mal ein bisschen so Gags, die ein bisschen unter der Gürtellinie sind, aber überwiegend ist der Humor da nicht so plump und nicht so niveaulos, was ich immer ganz schön finde, weil das ist oft, da gibt's ja wirklich unzählige, richtig schlechte und wirklich absolut niveaulose und widerliche Parodien, und das ist eben keine davon. Das ist eine, die sowohl ein Augenzwinkern, Zitate viel bringt und liebevoll sich über diese Filme lustig macht. Wobei Pierre Brice und auch Gojko Mitic, der in DDR-Western, die DDR-Variante von Winnetou, beziehungsweise da verschiedene Indianer gespielt hat, die waren not amused, weil die natürlich sich da veräppelt fanden.
Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Also gerade wenn man dann auch in Richtung Winnetouch geht und die Bruder Rosa Ranch, also was schon in Teilen natürlich da peinlich rüberkommen könnte. Ja, das kann ich schon nachvollziehen.
Ist jetzt natürlich auch ein bisschen die Frage, vor 24 Jahren haben wir uns darüber natürlich köstlich amüsiert, heutzutage, dass man eine queere, homosexuelle Person, dass man die so klischeehaft und überzeichnet darstellt, ob das jetzt noch so zeitgemäß ist, darüber lässt sich streiten. Ich kann auch als Heterosexueller kann dich verstehen, wenn man da vielleicht als queere Person sich da bloßgestellt und deswegen beleidigt fühlt. Das kann ich verstehen. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass es jetzt absolut boshaft ist. Es ist natürlich damals, es ist ein Produkt seiner Zeit und der Bully hat ja schon vor ein paar Jahren mal gesagt, dass er Shoe des Manitou heutzutage anders drehen würde. Und das war, glaube ich, eine der Sachen, die er damit gemeint hat, dass er eben das nicht mehr so klischeehaft darstellen würde, die homosexuelle Figur oder die vermutlich homosexuelle Figur. Das wird er jetzt auch nicht so ganz, aber denke ich schon so gemeint.
Ja, ja, Bully Herbig spielt ja auch im Endeffekt beide, also eben ja. Abahachi und Winnetouch, für die eben den Film noch nicht gesehen haben.
Ja.
Man merkt auch schon, die beiden anderen, die mit ihm auch die Bully-Parade gemacht hatten, nämlich Christian Dramitz und Rick Cavanian, sind ja eben auch mit dabei. Das ist schon ein total eingespieltes Team. Also das hat auch damals im Fernsehen schon richtig gut funktioniert. Jetzt kommt eben hier noch die Uschi dazu, also Marie Bäumer spielt die. Die macht es eigentlich auch sehr witzig, kommt da richtig gut rüber. Und erwähnenswert, der wird auch im Vorspann dann als letzter bei den Schauspielern mit und aufgeführt. Also man merkt, es soll was Besonderes sein, dass er dann dabei ist. Nämlich die Rede ist von Sky Dumont, der da noch mitspielt, der eben ja den bösen Santa Maria quasi verkörpert. Und ich muss ehrlich sagen, mit Sky Dumont hatte ich eigentlich nie so die große Verbindung. Also der hat fernsehtechnisch, filmtechnisch einiges gemacht. Aber ich glaube, er ist fast vom Namen her bekannter als die ganzen Sachen, die er gemacht hat, bis auf ein paar Ausnahmen. Und da gehört eben natürlich der Schuh des Manitou mit dazu. Er wird jetzt auch im neuen Film ja wieder mitspielen. Aber der verkörpert auch diesen Santa Maria schon echt richtig gut. Also das passt da wunderbar rein. Allein von Mimik, Gestik und wie er dann immer seinem Assistenten, dem Ombre, da die Asche in die Hand ascht, so als der Aschenbecher. Ja. Also es ist in dem Sinn zwar eine schon witzige Figur, aber auch eine Figur, die schon eine gewisse Boshaftigkeit quasi ausstrahlt.
Ja, das ist so ein cooler Schurke, der ist irgendwie so lässig und wenn dann selbst zwischendurch solche Gags dann kommen, bleibt er trotzdem irgendwie noch so lässig und cool versucht da irgendwie seine Fassung zu wahren, was ihm ja auch gelingt und selbst seine Musical-Sequenz ist ja irgendwie, ist ja super, ist ja spaßig, ist ja, ja. So auch so schön. Ja. Nochmal zurück zur Bully-Parade, diese Szene am Schluss in der Höhle, wo sich Abahachi, Ranger und Uschi streiten. Das ist ja eine Szene, die geht minutenlang, ist die ohne Schnitt. Und dann tun sie ja, glaube ich, dann auch irgendwie noch danach dann tanzen und so weiter oder was davor, ich weiß es gerade nicht. Und das ist ja im Endeffekt auch so eine typische Szene aus der Bully-Parade, dass du da eine lange Szene hast, die da irgendwie scheinbar fast ein bisschen improvisiert wirkt, aber wirklich sehr gut getimed und sehr präzise gespielt ist.
Ja. Also das ist auch das Schöne daran, du sagst gerade eben diese minutenlange Geschichte, wo man merkt, da ist kein Schnitt drin. Also der Film nimmt sich, obwohl er ja nur 82 Minuten in der Ursprungsfassung ist, der nimmt sich für gewisse Dinge ordentlich Zeit eigentlich raus, wo ich fast heute sagen würde, das würden viele so gar nicht mehr machen. Eine Szene noch, die ist schon Richtung Ende oder im dritten Drittel quasi des Films dann, wo ich auch wieder total grinsen musste und gedacht habe, das macht heute keiner mehr, sich dafür fast eine Minute Zeit zu nehmen. Da gibt es eine Szene, wie die Jungs um Santa Maria da durch die Gegend reiten sind und auf einmal bleibt dieser ganze Reitertross abrupt stehen. Ja. Du weißt erst mal gar nicht, warum. Und dann eiert so eine Indianer-Oma mit riesen überdimensioniertem Holzrollator vor diesen ganzen Cowboys, da sage ich mal, vorbei. Und die läuft auch extra langsam. Ja? Also die läuft wirklich an 12 Pferden und Männern da vorbei. Und es dauert irgendwie 45 Sekunden oder was. Und das sind 45 Sekunden, das ist ja schon mal keine Ahnung, das ist gleich mal fast 1% des Films. Ja. Das ist einfach, sowas ist einfach total witzig.
Ja. Ja, das ist aber auch ein Zeichen für so eine gute Parodie, wenn sie sich für so vermeintliche Belanglosigkeiten dann doch ein bisschen Zeit nimmt und so weiter. Also das fand ich auch. Diese Anachronismen sind ja auch dann Ganz witzig, wenn der Ranger dann irgendwie wegen zu schnellen Reizes dann geblitzt wird.
Ja, da gibt es auch eine wunderbare Szene, ja. Stimmt.
Aber das Ganze drumherum besser wahrgenommen habe und gemerkt habe, wie mit viel Liebe zum Detail, mit viel Zitatefreudigkeit und eben mit viel Präzision das gemacht wurde. Also ich habe quasi den gesamten Film dann mehr zu schätzen gewusst und habe mich nicht so sehr auf die Gags konzentriert, wobei ich manche Gags auch vergessen hatte und dann doch ein bisschen überrascht war, dass da jetzt doch noch da so ein Gag um die Ecke kommt.
Ja. Also es ist ja auch interessant, der ist technisch und so weiter ja auch richtig gut gemacht. Also wenn ich das so mit anderen Western vergleiche, da braucht sich der in keinster Weise verstecken. Ich habe ja dann ein paar Jahre später die Filmkritik damals zu Traumschiff Surprise Periode 1 geschrieben. Und der spielt ja im Weltraum. Ist eine gleiche Geschichte auch, der sieht auch für einen deutschen Film wahnsinnig gut aus. Und vor allem, man muss ja auch die Zeit sehen, wir sind jetzt fast 25 Jahre später und den kannst du dir heute noch anschauen, ohne dass du jetzt sagst, oh, das hätte man technisch aber irgendwie besser machen können oder so. Also es lohnt sich, das stimmt, nicht nur auf die Gags, sondern auch mal so auf das Gesamtarrangement, Kulissen, Liebe fürs Detail in vielen Bereichen da zu gucken, definitiv.
Und das ist dann ja auch ein bisschen so mit der gleichen Sache jetzt mal ein bisschen so Naivität, die damals die Winnetou-Filme der 60er gemacht worden hat, sind da dann auch Bully und Co. so ein bisschen an diese Sache rangegangen und wie gesagt, eine andere Sache, die man heutzutage vielleicht nicht mehr machen würde, dass man die Indianer oder Indianer ist eigentlich das falsche Wort, die amerikanischen Ureinwohner wurden da ja im Endeffekt bis auf, glaube ich, ein, zwei wurden die von spanischen Statisten verkörpert, beziehungsweise als kleiner Gag, der Häuptling der Shoshone wurde von einem indischstämmigen Schauspieler verkörpert, was ja eine schöne Anspielung auf diese falsche Bezeichnung Indianer ist. Das würde man vielleicht heutzutage auch nicht mehr machen, aber das war damals einfach auch so ein bisschen naiv. Ich meine, früher in den 60ern waren es dann die jugoslawischen Statisten, weil die Winnetou-Filme eben im damaligen Jugoslawien gedreht wurden. Von daher, da würde man vielleicht manche Sachen auch ein bisschen machen, anders aufziehen und da vielleicht auch entsprechende Schauspieler engagieren, die wirklich von amerikanischen Ureinwohnern abstammen und so weiter. Aber es ist, wie gesagt, diese bisschen so diese Naivität, diese Gutmütigkeit der Karl-May-Verfilmungen hat dieser Film auch und das ist irgendwie schön.
Ja, also das sehe ich ganz genauso. Und du hattest ja Bully auch schon erwähnt, der selber sagt, einiges könnte man aus heutiger Sicht auch anders machen. Insofern ist er da durchaus ja selbstkritisch. Aber wir reden eben ja vom Jahr 2001. Und genau. Da hat man sich da, glaube ich, in den Bereichen einfach weniger bis keine Gedanken gemacht. Also zumindest auch wir wahrscheinlich, als wir damals den Film im Kino gesehen haben, sowieso nicht. Ich kann mich an die damalige Zeit noch erinnern, dass ich ihn sehr, sehr unterhaltsam fand, dass er mir auch wirklich in Erinnerung geblieben ist. Aber es war gut, ganz ehrlich, den jetzt eine lange Zeit mal nicht zu sehen, weil dadurch konnte ich mich auch an viele der Gags überhaupt nicht mehr erinnern. Und gerade bei witzigen Filmen ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man so ein bisschen unbedarfter dann wieder rangeht und nicht schon weiß, ach, jetzt kommt das, jetzt kommt das und so weiter. Und insofern muss ich sagen, ich bin eigentlich so vom Unterhaltungslevel, ich sage ja immer, ich will von Dingen, die ich anschaue, unterhalten werden, ob das jetzt positiv oder negativ ist erstmal egal, aber ich will unterhalten werden, es soll mir Spaß machen zuzuschauen Und das hat es definitiv auch jetzt nach den vielen Jahren wieder gemacht, kann ich so ganz frei sagen. Ja.
Jo, also ich würde jetzt mal so ein bisschen Vergleich ziehen. Wollen wir jetzt eigentlich schon Bewertung machen? Oder weil du gerade ja, so in die Richtung
eingebaut hast? Wenn du schon was zu deinen Ideen für eine Wertung sagen willst, gern.
Ja. Also ich hätte jetzt, wenn ich jetzt damals eine Filmkritik, wenn ich damals schon Filmkritiken geschrieben hätte und nicht erst ein paar Monate später, dann hätte der von mir definitiv 8 von 10 Punkten bekommen. Jetzt, wie gesagt, nach 20 Jahren den nochmal anzuschauen, da, wie gesagt, hat er mir nicht mehr ganz so gut gefallen, aber dennoch eine unterhaltsame, kurzweilige Western-Parodie und ich hätte, würde jetzt heutzutage 7 von 10 Punkten geben.
Also ich habe mich gestern ja, als wir das angeschaut haben, mit meiner Frau zusammen, habe ich uns länger unterhalten drüber und wir waren eigentlich ähnlicher Meinung. Also wir gehen beide, ich sage jetzt bewusst wir, weil wir den eben zusammen angeschaut haben und da gleicher Meinung waren. Wir gehen einen Tick höher noch, also ich würde ihm aus heutiger Sicht noch 8 von 10 geben. Aber das Interessante ist ja wirklich, man muss immer gucken, was für einen Film hat man vor sich. Und wenn ich in diesem Filmbereich Komödie und wirklich so was Unterhaltendes wie auch die nackte Kanone und so weiter bin, muss ich ehrlich sagen, ich habe da schon viele Filme in den Bereichen auch gesehen, aber es gibt wenige, die es schaffen, dich über die volle Zeit wirklich so gut zu unterhalten. Also ganz ja, ehrlich, der ist da sehr weit vorne dabei. Demnach 8 von 10 ist da, denke ich, eine auch richtig gute Wertung dafür und das passt soweit nach wie vor ganz gut. Ja. Jetzt ist ja die Frage, wir haben es erwähnt, 14. August kommt der Nachfolger ins Kino. Jetzt haben wir gerade schon so ein bisschen auch kritische Stimmen angeschlagen. Ja, ein paar Dinge wird man dann aus heutiger Sicht ja vielleicht anders machen. Wenn wir jetzt mal in uns gehen, was erwarten wir jetzt? Was kommt da im August?
Ja, also ich bin jetzt wirklich, ich habe da jetzt keine große Ahnung. Es ist natürlich jetzt die Frage, machen sie vielleicht jetzt den Fehler, Bully und Co., dass der neue Film zu lang ist? Weil ich glaube, die Kürze ist ein Hauptargument, dass der Film funktioniert. Wenn das jetzt 100, 120 Minuten geht, dann denke ich mal, lässt die Gagdichte und das alles lässt nach. Wenn die jetzt natürlich aber wieder sagen, wir machen nur so 80, vielleicht knapp 90 Minuten, dann könnte ich mir vorstellen, dass wenn sie eine ordentliche Geschichte, beziehungsweise in dem Fall eine Geschichte, die gut ist, um quasi Gags zu transportieren und das Ganze gut so zusammenhält, dann kann das durchaus wieder was werden. Jetzt die Frage, wie passt es dann zusammen? Wird jetzt der erste Film vielleicht ein bisschen ignoriert oder wird da dann jetzt quasi der Bogen aufgenommen, x 20 Jahre später, Abahachi und Ranger sind wieder nach gewisser Pause unterwegs. Also es ist immer die Frage, was du inhaltlich draus machst und dann natürlich die generelle Sache bei Fortsetzung, ist es jetzt höher, schneller, weiter oder versuchst du die Dimension und den Ton des alten Films irgendwie möglichst getreu irgendwie zu kopieren oder das quasi dem nachzufolgen.
Also ich könnte mir sehr, sehr gut Letzteres schon vorstellen, auch wenn ich jetzt nochmal eben nach Sichtung des ersten Films so drüber nachdenke, da kommen dann auch so Szenen wie die zwei streiten sich, dass es doch total langweilig ist, da immer nebeneinander herzureiten und jeden Tag dasselbe und immer da jenes und dieses. Und wenn ich mir jetzt die Informationen zu dem neuen Film durchlese, viel ist da ja gar nicht bekannt zu dem Zeitpunkt, wo wir das hier aufnehmen, aber die beiden sind quasi immer noch, wie auch am Ende des ersten Films, zusammen on Tour. Ja? Und das muss ja irgendwie der Aufhänger sein, so nach dem Motto, wir sind jetzt hier 25 Jahre später und wir sind immer noch dabei. Ja? Also irgendwie sowas muss da ja kommen und da muss irgendwie auch der Frust, vor allem bei Ranger, zu irgendeinem Zeitpunkt wieder raus, so nach dem Motto, jetzt halte ich das mit dir, Doldi, da immer noch aus. Ja? Und also ich glaube schon, dass es eher in die Richtung zumindest zu Beginn gehen wird.
Ja, es ist ja jetzt auch so, der erste Film hat jetzt eigentlich auch keinen besonders geistreichen Plot. Das ist ja im Endeffekt eine schöne Mischung aus einer Basis, um Gags schön aneinander zu reihen und einer inhaltlichen Hommage an eben die Karl-May-Filme und so weiter. Und daher ist dann, glaube ich, wäre es gut, wenn der neue Film das auch wieder irgendwie schafft und sich vielleicht humormäßig ein bisschen nicht so sehr vielleicht an die heutige jüngere Zielgruppe anzubiedern. Also das wäre vielleicht schön, aber wir werden sehen. Ich werde mir den sehr wahrscheinlich auch im Kino anschauen und dann wird es da von mir auch eine Kritik geben. Und zum Schuh des Manitou möchte ich auch noch was schreiben. Idealerweise ist es schon, wenn ihr das hört, ist es schon online.
Wird dann wie immer verlinkt in den Shownotes.
Genau, ja, genau. Richtig. Ja, ja. Und von daher, ja, also wir sind gespannt, was das so wird. Also ich bin ja an sich kein Fan von Fortsetzungen, aber in dem Fall würde ich auch mal eine Ausnahme machen. Ich mache auch eine Ausnahme bei diesem Legacy-Sequel zu Die nackte Kanone, auch wenn ich da auch ein bisschen skeptisch bin. Aber schau mal einfach mal, was es wird und schlimmstenfalls hat man halt zwei schlechte Fortsetzungen in einem Jahr gesehen, aber passiert.
Genau, und ja. Ich habe auch vorgenommen, mir den mal im Kino anzuschauen. Und dann können wir ja auch mal in einer der nächsten oder vielleicht sogar in der nächsten Folge einfach noch einen 5-Minuten-Blog mal machen und uns einfach mal darüber austauschen. Du schreibst die Kritik und ich gebe einfach auch meinen Senf nochmal mit dazu. Und dann haben wir da vielleicht eine schöne Anknüpfung nochmal an die heutige Folge 17. Genau.
Ja.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, es war eigentlich die perfekte Überleitung, die ich jetzt fast wieder verquatscht hätte. Fortsetzungen ist ja immer so ein Ding, ne? Ja. Und wir haben es jetzt im zweiten Teil unserer Folge 17 tatsächlich schon mit einem dritten Teil hier zu tun. Ich habe nämlich wieder den Zufallsgenerator für die Vier-Augen-Zufallskritik angeworfen. Und ihr habt es schon öfter hier erlebt, der Zufallsgenerator meint es meistens relativ gut. Es ist immer irgendwas meistens Sinnvolles rausgekommen. In dem Fall was Unsinnvolles vielleicht, aber es passt trotzdem aus zwei Gründen ganz gut. Erster Grund, es steht auch jemand Deutsches im Hintergrund und der hatte gerade auch noch 60. Geburtstag vor kurzem. Die Rede beim Film ist von Blood Rain 3 und der Mann, über den wir auch schon hier mal namentlich geredet haben und von dem wir auch viele Filme schon gemeinschaftlich auch uns anschauen wollten,
mussten. So viele waren es gar nicht, es kommt ja doch, so viel es, vor. Ja, nee,
ja.
Ich habe noch aber ein paar mehr alleine geguckt.
Du hast noch ein paar mehr, ich habe auch alleine ein paar noch gesehen tatsächlich.
Ah ja, doch.
Der Typ heißt auf jeden Fall Uwe Boll. Und Gratulation hier von zwei Fans in Anführungszeichen.
Also Uwe, alles Gute nachträglich zum 60.
Ja. aber eben die Rede ist von Blood Rain 3. Und ich schieße es vorweg, weil das allein schon, wenn wir hier gerade am Witzeln sind, das soll ja für die Leute hier auch unterhaltsam sein. Es gibt eine Kritik zu dem Film auf der Kinoseite bei uns und 2 von 10, eine wahnsinnige Top-Wertung. Ja. Also Marius, warum 2 von 10 Uwe Boll? Was hast du ihm angetan?
Also, ich darf jetzt ein bisschen
was
ausholen.
Was hat er dir angetan?
Also, ich darf jetzt ein bisschen ausholen. Wie kam 4 Augen Kino überhaupt zu Uwe Boll? Weil irgendwie war der immer so obskur, dass man von dem nicht unbedingt was gehört hat. Der Johannes hat mal zum Geburtstag von einem Freund die DVD zu Alone in the Dark geschenkt bekommen, die Videospielverfilmung von Uwe Boll. Uwe Boll hat ja mehrere Videospielverfilmungen gemacht. Blood Rain ist auch eine. So, die haben wir uns angeguckt, waren irgendwie sehr gelangweilt und haben den Film auch dann damals gemeinschaftlich auf der 4-Augen-Kinoseite verrissen. So, dann haben wir das zum Anlass genommen, ab und zu mal, wenn wir uns getroffen haben, als Gag, uns Uwe Boll-Filme meistens sogar noch aus der Videothek auszuleihen. Wir wollten nämlich die DVDs nicht kaufen und Streaming gab es damals noch nicht. Und dann haben wir halt auch mal Blood Rain geguckt, das ist auch eine Videospielfilmung, der war für Uwe Boll-Verhältnisse sogar relativ ordentlich, wenn auch nicht wirklich gut. Und dann haben wir gleich im Anschluss Blood Rain 2 geguckt. Der war grottenlangweilig. Es war aber wiederum interessanterweise zu dem Hauptfilm heute. Es war ein Western, ein Vampir-Western. Also es geht in Blood Rain, geht's um die Halbvampirin Rain, die da immer gegen irgendwelche Bösen kämpft. Und Blood Rain 3 spielt während, der ist von 2011, spielt während der Nazi-Zeit und die Rain kämpft gegen Nazis im Osteuropa der 1940er Jahre. Und ja, ich weiß jetzt auch gerade, ich muss jetzt gerade selber noch mal kurz die Inhaltszusammenfassung überfliegen, weil als ich den Film damals geguckt habe, hatte ich den kurz danach schon wieder verdrängt. Das war 2015, vor 10 Jahren. Der lief dann wahrscheinlich damals irgendwie im Fernsehen, weil gekauft habe ich mir die DVD oder geliehen auf keinen Fall. Und irgendwie ist da die Rain da irgendwie in Osteuropa unterwegs und der eine Nazi-Kommandant kommt mit ihrem Blut in Kontakt und verwandelt sich in einen Vampir und die Nazis wollen das natürlich nutzen, um Super-Vampir-Soldaten oder aus Hitler irgendwie einen Super-Vampir zu machen, irgendwie sowas. Also es ist halt, ja, das klingt so, als B-Movie klingt das irgendwie noch ganz witzig, aber das ist einfach irgendwie öde und teilweise ist der Film auch einfach frauenfeindlich und widerlich. Es ist einfach, ja. Also die Grundidee ist, wie gesagt, durchaus spannend, wenn man was draus macht, aber es ist typisch Uwe Boll, einfach so ein paar Wochen irgendwo gedreht mit so ein paar B-Promis. Also du hast dann da irgendwie Michael Paré, der öfter mal bei Uwe Boll, der hat, glaube ich, in den 80er, 90ern sogar mal ein paar bekannte Filme gemacht. Und als Rain hast du die Natasja Malte, die im zweiten Teil schon die Rain gespielt hat. Im ersten Teil war es noch die wesentlich bekanntere Christanna Loken. Und das ist einfach alles so, ja, einfach lustlos und teilweise, wie gesagt, widerlich sexistisch. Und ja, da kann man so viel besser, Nazis durch Nazi-Exploitation kannst du so viel besser machen. Und das ist einfach, ja, ich glaube, seitdem habe ich keinen Uwe Boll-Film mehr gesehen, zumindest keinen, wo er jetzt nicht irgendwie, ich habe, glaube ich, da, weiß nicht, da gab es mal eine Doku über ihn, die habe ich, glaube ich, geguckt, die war auch ganz gelungen, aber das ist irgendwie, ja, das ist irgendwie relativ wenig. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt da 2 von 10, vielleicht war ich vor 10 Jahren noch gnädiger. Ja.
Du schreibst auf jeden Fall im Fazit genau das ja komprimiert, was du jetzt gerade auch gesagt hast. Insofern könnte man da fast eine 1 erwarten.
Ja, also das, ja, stimmt schon. Ich lese es gerade mal vor, weil es so schön passt. Also Zitat, Fazit: Die Hoffnung, dass Uwe Boll irgendwann mal einen ordentlichen Film abliefert, ist schon längst gestorben und geistert wie die Hauptfigur einer Vampir-Videospiel-Verfilmungsreihe nur noch als lustlose Untote durch die DVD-Regale. Also, da habe ich damals mich schon ganz ordentlich ausdrücken können. Vor 10 ja. Jahren. Ja, auf also jeden das Fall. Ist, ja. Ja, also wie gesagt, es gibt ein paar Uwe Boll-Filme, die dadurch, dass sie jetzt nicht so durchgehend mies und doof sind, nur ein bisschen unterhaltsam sind, aber Blood Rain 3 gehört definitiv nicht dazu. Also ich weiß es gar nicht, war der vielleicht ein bisschen besser als Blood Rain 2, aber egal. Also es ist Keine Empfehlung.
Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Was machen wir jetzt mit den armen Zuhörerinnen und Zuhörern? Sprechen wir denen eine Sehempfehlung aus oder sprechen wir ein Sehverbot aus oder was machen wir?
Ja, das sind ja, die Leute sind ja alt genug. Der Film ist auch FSK 18, also die müssen alt genug sein. Und wenn sich, sagen wir es mal so, ich glaube, ich habe den Film nüchtern ertragen müssen. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn du so ein bisschen was getrunken hast, und vielleicht da dich damit beglückst, dass die Hauptdarstellerin ganz schnucklig aussieht, sag ich jetzt mal, und dass da halt irgendwie ein bisschen Action zwischendurch passiert und wie gesagt, du hast schon so 0,5 Promille oder so, dann ist es vielleicht halbwegs lustig, aber da gibt's dann auch noch andere Filme, die da viel, viel besser sind. Also es ist nicht Uwe Bolls bester Film, sondern eher einer seiner schwächeren. Da gibt's den einen oder anderen Film, der ein bisschen besser ist. Also von daher.
Was empfehlen wir denn, was die Leute unbedingt mal anschauen sollen von ihm? Also aus einem ganz anderen Stil, was ja jetzt mit Computerspiel und Vampir gar nichts zu tun hat. Ich kann mich noch relativ gut an diese Max Schmeling-Filmbiografie von ihm
erinnern. Ja, die habe ich gar nicht gesehen. Da habe ich aber gehört, dass die besser sein soll. Also,
ja, ach so, wir also brauchen jetzt halt eine. Das war ein total untypischer Uwe Boll-Film halt. Also wenn, das Witzige ist ja, wenn du wenn du einen Regisseur vor Augen hast und siehst von dem immer Videospielverfilmungen und Dinge, die gar nicht witzig sein sollen und am Ende aber doch witzig sind, ja, und du gehst dann in plötzlich einen ganz normalen Film, der jetzt, also von ihm, der jetzt nicht der weltbewegendste aller Zeiten ist, aber der ein ganz normaler, ordentlicher Film ist, da bist schon dich erstmal am Wundern, was hier jetzt geht. Ja? Und mir ging das damals so, als ich diesen Max Schmeling-Film dann von ihm gesehen habe.
Es ist ja auch das Interessante an Uwe Boll, wir haben uns ja damals die DVDs ausgeliehen und haben uns ja nicht nur den Film das erste Mal angeguckt, sondern noch ein zweites Mal, weil wir unbedingt den Audiokommentar mit Uwe Boll hören wollten. Und der ist einfach viel spannender als der Film. Erstens mal, weil seine Wahrnehmung von dem fertigen Film wirklich diese, das ist wirklich eine, das klafft auseinander wie sonst was, wie Nordpol und Südpol. Und dann, wenn du den aber reden hörst, dann merkst du, der hat Ahnung von Filmen. Der ist, wie gesagt, der hat einen Doktor in Germanistik. Also der ist jetzt nicht komplett doof, ist nicht einfach irgend so ein Höhlenmensch, der jetzt irgendwie zu Geld gekommen ist und meint, er müsste Filme machen. Also er hat Ahnung, er kennt sich mit Filmen aus, er hat eine halbwegs fundierte Meinung. Also das ist halt immer das, dass dann jemand, der so vergleichsweise gebildet ist, dann so eine absolute Grütze dann abliefert, ist halt wirklich, wirklich erschreckend. Und als er zwischenzeitlich wirklich seinen Ruhestand erklärt hat und er nur noch in der Gastronomiebranche tätig war als Unternehmer, was mittlerweile aber auch wieder vorbei ist, hat, glaube ich, die Filmwelt ein bisschen aufgeatmet. Also, wenn ihr auch einen Blood Rain anschaut, schaut euch den ersten bitte nur an. Der ist für Uwe Boll-Verhältnisse so ganz ordentlich, ist vielleicht als Videospielverfilmung des gleichnamigen Videospiels nicht so geeignet. Aber wenn ihr einen Uwe Boll-Film, dann guckt euch Blood Rain Teil 1 von, ich glaube, 2005 oder so ist der.
Ja, 2005.
Ja, auf jeden
95
Fall.
95 Minuten hält man durch.
Also das, der Blood Rain, der Blood Rain 3 geht sogar nur 76 Minuten, aber es fühlt sich länger an. Ich glaube, die 95 Minuten ist sogar der Director's Cut, der ist sogar ein bisschen länger.
Wir hatten damals den Director's Cut, glaube ich. Ne?
Ja, ich glaube, der war damals sogar irgendwie noch nicht FSK 18, sondern ungeprüft, keine schwere Jugendgefährdung. Also ja, es ich weiß es auch gar nicht, wo Uwe Boll-Filme im Stream oder ob die überhaupt irgendwo im Stream verfügbar sind.
Ich werde das mal nachprüfen für die Show-Notes. Genau.
Und dann machen wir irgendwann doch mal wieder einen Uwe Boll-Abend. Gell, Johannes?
Ja, und am Ende gibt es hier mal eine Uwe Boll-Podcast-Folge. Ne? Wobei wir haben ja jetzt schon relativ viel hier auch wieder erzählt. demnach, also ihr seht, was ich vorhin meinte mit dieser Zufallsgenerator macht seine Arbeit irgendwie gar nicht so schlecht. Es kommt doch immer irgendwas Unterhaltsames raus. Und das Spannende ist ja wirklich, dass wir einfach, Marius noch mehr ein bisschen als ich, aber dass wir trotzdem beide mit sehr vielen Inhalten, die es auf dieser Vier-Augen-Kino-Seite gibt, einfach doch auch sehr viel verbinden, ja, weil wir ja einfach über die Jahre sehr viel uns angeschaut haben, auch ein paar Dinge zusammengeschaut haben und natürlich auch unsere Kritiken dann gegenseitig lesen und da auf dem Laufenden bleiben. Also insofern, wir verbinden da schon immer sehr viel mit und die Uwe Boll-Geschichte ist auch einfach eine, die uns, glaube ich, wirklich in über 20 Jahren jetzt schon begleitet und wo man doch immer mal wieder, auch wenn man mal telefoniert, sich unterhält, plötzlich kommt irgendwie mal wieder Uwe Boll, der taucht einfach irgendwie so immer aus dem Nichts dann wieder mal auf mit irgendwelchen Erinnerungen. Ja, und das ist einfach echt unterhaltsam.
Ja, und wir haben halt dann bei den Uwe Boll, nach den Uwe Boll-Sichtungen, wenn wir die dann eben zu zweit, also zusammen dann gemacht haben, dann oft auch die Kritiken dann zusammengeschrieben, was jetzt auch nicht so häufig vorkam. Also,
genau.
Ja, aber den Max Schmeling, muss ich mir den wirklich antun? Ist der wirklich,
Lies halt erstmal noch meine Kritik mal dazu, dann kannst dir die Meinung noch mal bilden. Du hast sie wahrscheinlich irgendwann ja früher mal gelesen.
Ja, ist vor
15 Jahre her oder so. Aber also ich habe ihn seitdem auch nicht ein zweites Mal gesehen. Aber die Überraschung war wirklich damals die, es ist hier ein recht ordentlicher Film. Und das hat mich in dem Sinn jetzt nicht positiv, aber einfach insgesamt umgehauen, weil einfach vorher nichts so wirklich Vernünftiges dabei war. beeindruckend. Also aus der Warte, ja, wenn man sich mit Uwe Boll beschäftigt, dann muss der auch in irgendeiner Form.
Ja, ich habe da, also, hab da auch.
Solltest
noch,
du dir mal vornehmen.
Ja. Ich habe da einen Tipp, das habe ich vorhin auch mal erwähnt. Es gibt eine Doku, die ist so eine Stunde lang. Da haben zwei Leute Uwe Boll bei sich zu Hause besucht. Und die, das heißt Visiting Uwe, die Uwe Boll Home Story. Und da ist eben auch, da unterhalten sie sich mit ihm so schwarz-weiß mit zwei Kamerapositionen. Das ist relativ einfach. Aber wie gesagt, was er da so erzählt, ist eigentlich auch immer so ganz, ganz interessant. Und fragt man sich dann auch immer ein bisschen, warum macht er da irgendwie so immer so Grütze? Warum ist das alles so uninspiriert? Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob die jetzt verfügbar sind. Ich hatte damals die DVD ausgeliehen. Das war 2013 war das. Der Film ist von 2008.
Hm.
Ja.
Okay. Ja, ich denke dann, ich guck mal auf die Uhr. Ja, wir sind hier über der 50, sind wir auf jeden Fall schon wieder drüber. Man muss ja nicht immer die Stunde sprengen. Ja? Also wir halten uns ja, glaube ich, immer doch ganz gut an die knappe Stunde hier, und da war heute auch wieder viel mit dabei, mit einem kleinen Ausblick von dem auf das, was jetzt in den nächsten Wochen ja auch im Kino sein wird. Wir werden mal reinschauen und werden dann an der Stelle wieder berichten. Und ansonsten natürlich, der Werbeblock darf nochmal sein, immer mal auf die Kinoseite oder bei Marius ins Blog schauen. Da gibt es dann auch doch immer mal ein paar lesenswerte Dinge zu dem, was wir hier so noch von uns geben.
Genau.
Richtig, doch, stimmt doch, ne? Ja, genau.
Ja, richtig.
Genau, insofern, das war unsere Folge Nummer 17. Eine 18 gibt es natürlich auch, auf die dürft ihr euch dann demnächst freuen. Wir kommen ja so immer monatlich, das ist jetzt hier unsere August-Folge, und dann wird es natürlich auch wieder eine September-Folge geben. Freut mich, dass ihr dabei wart, dass ihr vielleicht auch gern mal ein bisschen Mundpropaganda weiterhin für unseren Podcast macht. Wir freuen uns immer, wenn ein paar neue Hörerinnen und Hörer dazukommen. Bei dir funktioniert es, glaube ich, noch besser als bei mir, Marius. Du hast ja auch schon ein paar Stammhörerinnen und Hörer an der Hand.
Ja, ich habe dann teilweise auch wildfremde Leute, die ich über gemeinsame Freunde oder Bekannte treffe, die sich dann als Hörer entpuppen. Das ist dann doch überraschend, aber irgendwo müssen diese Zahlen, die du mal erwähnt hast, ja herkommen. Also von daher ist es schön, wir freuen uns, ich freue mich sehr. Und an dieser Stelle erneut vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal.
Genau, macht's gut, bis bald.